Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du in diesen Frontend-Engineering-Kram, sage ich mal, eingestiegen bist?
Eigentlich während der Schulzeit über einen guten Kumpel, der hat in der Schule so einen HTML-Kurs gemacht. Als Zusatzfach gab es das damals. Das muss ja 2003 gewesen sein.
Oh, wow.
Genau. Nur vor dem Rechner sitzen ist halt einfach anstrengend. Da komme ich persönlich nicht klar auf Dauer, wenn ich das nur und alleinig mache für 40 Stunden die Woche. Ich brauche einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist einfach draußen mit der Natur arbeiten, also Gemüse anbauen auf gut Deutsch. Das erdet mich. Mir geht's so gut wie noch nie in meinem Leben tatsächlich, obwohl der Stresslevel genau der gleiche ist.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audio-Producerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 696. Wir sind heute zu zweit hier beim Working Draft am Start. Ich bin vom Podcast-Team der Hans und wir haben einen Gast eingeladen, jemand, der auch schon mal Teil des Podcast-Teams war. Hallo Anselm.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Anselm Hannemann. Viele von euch kennen ihn bestimmt noch. Anselm, du warst ja hier ein paar Jahre mit am Start beim Working Draft und heute haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal wieder zusammen und sprechen mal ein bisschen drüber, was seitdem eigentlich passiert ist. Wie geht's dir erstmal?
Ja, danke, voll gut. Danke auch für die Einladung. Passt voll gut. Ich war 5 Jahre Teil vom Team und bin aber jetzt tatsächlich auch schon seit 5 Jahren nicht mehr Teil des Teams. Und habe mich total gefreut, dass du mich eingeladen hast, gefragt hast, hey, können wir ein Update machen? Ja, freue ich mich drauf.
Ja, ich dachte mir, wir haben ja vor einiger Zeit diese Host-Kontext-Folgen gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, was waren wir eigentlich? Da habe ich auch so gedacht, was macht eigentlich der Anselm gerade? Und wir sehen uns ja in unregelmäßigen Abständen irgendwie mal oder schreiben mal oder sonst was. Bei dir persönlich geht ja auch immer viel. Jetzt waren wir im Sommer mal Fahrradfahren zusammen. Genau, und haben uns da ein Stück weit natürlich immer unterhalten und abgedatet. Und die technischen Themen haben wir so ein Stück weit liegen lassen, glaube ich. Vielleicht können wir da heute auch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, voll gern. Genau.
Cool. Ja. 5 Jahre ist es schon her, dass du nicht mehr dabei bist. Wow. Ja, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, ne, das war ja so um die 2011, 12 rum oder so. Da waren wir ja recht viel auf Konferenzen unterwegs in Paris, in London, wo nicht alles. Ne? So kam ja, glaube ich, hier auch so ein bisschen die Crew grundsätzlich zustande. Bist du eigentlich immer noch so viel unterwegs auf Konferenzen?
Nee, überhaupt nicht. tatsächlich war ich die letzten Jahre fast gar nicht unterwegs. Ich war letztes Jahr auf der Border None. Das war so die einzige. Ich habe es nicht mal zur BT-Conf geschafft. Das finde ich immer ein bisschen schade. Es hängt eigentlich maßgeblich damit zusammen, dass ich jetzt halt 2 Jobs habe und eine Familie habe und das Ganze dann irgendwie zusammenbringen muss. Und dann bleibt oft einfach entweder keine Zeit oder keine Energie, dann zu sagen, hey, ich fahre nochmal irgendwie los und bin 3 Tage weg, genau.
Ja, total verständlich. Ich meine, das war noch anders, als wir Anfang 20 waren irgendwie. Da gab es diese ganzen Themen nicht so stark. Ne? Klar hat man auch gearbeitet irgendwie. Und da war es ja auch so, dass wir auch in der Zeit halt schon auch zusammengearbeitet haben. Ne? Das habe ich auch nochmal mir überlegt. So die Zeit, in der wir wirklich sehr viel auch zu tun hatten, war ja, als du hier auch in Köln warst und dann haben wir bei Weiland zusammen Frontend-Themen gemacht, ne?
Genau, war halt noch eine völlig andere Zeit. Also wenn ich mich zurückerinnere, was wir da gebaut haben, da war das alles irgendwie noch so im Aufbruch. React war noch kein Thema. Wir haben da irgendwie eigene Frameworks vorangetrieben.
Stimmt.
Krasse JavaScript-Sachen gebaut. Damit meine ich jetzt sowas wie ein eigenes Modal bauen. Solche Späßchen, die heute eigentlich total trivial erscheinen. Ging es dann halt auch irgendwie drum zu skalieren. Auch da, es war halt einfach noch nicht so, dass wir in der Cloud einfach Microservice hatten und solche Späßchen.
Ja.
Sondern wir haben da echt irgendwie so Pionierarbeit noch geleistet. Das war super cool. Da war noch so richtig echte Architektur nötig, wo man auch überlegen musste, was macht jetzt Sinn, was nicht. Ist ja heute einfach was komplett anderes.
Ja, wie schreibt man CSS-Klassen, ne? Das weiß ich noch. Das war so ein Thema. Bam war halt gerade da irgendwie groß geworden und dann hat man irgendwie seine eigenen Abwandlungen davon geschrieben. Aber was ich irgendwie, woran ich mich gar nicht mehr so genau erinnere, jetzt auch bei dir persönlich, ist so, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du in diesen Frontend-Engineering-Kram, sage ich mal, eingestiegen bist? Wie bist du da zu Software-Development gekommen?
Also eigentlich während der Schulzeit über einen guten Kumpel, der hat in der Schule so einen HTML-Kurs gemacht. Als Zusatzfach gab's das damals. Das muss 2003 gewesen sein.
Oh wow.
Genau. Da war das echt noch so. Meine Mutter hatte dann gerade frisch einen Computer gekriegt für die Arbeit. Dann habe ich mich da hingeklemmt, habe das mitgelernt mit meinem Kumpel zusammen. Hat Spaß gemacht. Wir haben irgendwie die ersten Webseiten gebaut, damals mit Frames.
Jawohl.
Dann kam das große, coole Tool Photoshop. Konnte nämlich damals irgendwie so Webseiten bauen in Photoshop mit Slices und weiß ich nicht was. Und dann hast du da so richtig coole Tabellen-Webseiten rausbekommen. So bin ich überhaupt erstmal dazugekommen und ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Ich wollte es dann alles auch verstehen. Also ich bin ja so irgendwie eigentlich gelernter Autodidakt, sage ich mittlerweile. Alle Themen, die mich irgendwie interessieren, die will ich dann auch verstehen und dann recherchiere ich halt so lange und lese Sachen durch oder rede mit Leuten, bis ich wirklich verstanden habe, worum geht's.
Ja.
Wie funktioniert das Ganze? Und so war das damals. Ich habe mich einfach tiefer reingearbeitet. Dann war Self-HTML so ein Ding, wo man halt viel nachgeguckt hat. Gab so ein Mediengestalter-Forum, da bin ich dann rumgehangen.
Bist du bei Self-HTML auch viel mit dem Rodney schon zusammengekommen damals?
Nee, gar nicht. Ich war da einfach nur rein lesend.
Ah, okay.
Ich war Konsument. Ich war da auch nicht viel im Forum unterwegs, sondern ich habe eigentlich nur die Dokus durchgelesen und versucht, das Ganze zu verstehen und umzusetzen. Habe dann einfach für uns selber Webseiten gebastelt. Also ich war damals noch ganz, ganz aktiv im Radsport. Da habe ich natürlich eine eigene Webseite gebraucht.
Das natürlich, war cool. Der Club braucht etwas. Ja.
Genau, habe für unseren Verein das gemacht, für uns selber, für die ganzen Kollegen. So richtig wunderschöne Webseiten gebaut. Genau, und so hat sich das ergeben, dass dann irgendwann auch so mal die erste Kundenwebseite kam. Da war ich halt 15, ne?
Ja, krass.
Und ich hatte halt nie Bock auf Zeitungsaustragen oder solche Späßchen, hab dann halt eine Webseite gebaut und damit irgendwie war es bequemer, hat mir Spaß gemacht und das erste Geld verdient.
Ja.
Genau, und so war das dann irgendwie, hat dann irgendwann aber auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil es war halt irgendwie HTML4 und... Ja, es war so Tabellenzeiten eben noch, ne? Mhm. Da war das eigentlich, ja, keine Ahnung, so eine persönliche Webseite zu bauen, ja, okay. Firmenwebseiten bauen, naja, macht eigentlich, ist langweilig irgendwann.
Ja.
Und dann bin ich durch das Mediengestalterforum erstmal so über Umwege in den Printbereich gewechselt, weil ich dachte, hey, cool, ich brauche Visitenkarten, solche Dinge, Flyer, macht Bock.
Photoshop und, kannst du ja schon so ungefähr.
Genau, und dann habe ich InDesign gelernt, bin da dann super schnell eigentlich gut drin geworden. Hab da natürlich auch so ein bisschen meine Programmiersicht reingenommen, hab gemerkt, ah cool, man kann da auch irgendwie mit Scripting arbeiten. Und dadurch bin ich dann schnell nach München auf so Meetups eingeladen worden. War total krass, weil ich war gerade irgendwie 17 und dich fragt krass, jemand, hey, kannst du einen Vortrag halten über InDesign auf einem Meetup, wo du irgendwie vor 40 Business-Hanseln stehst. So bin ich auch eigentlich in dieses ganze Meetup-Konferenzen-Ding reingekommen. Und das war total spannend. Dann kamen die ersten Aufträge. Wie gesagt, ich war noch in der Schule. Dann war relativ schnell klar, okay, irgendwie in dem Bereich will ich weitermachen, freiberuflich, weil das passt und ich habe Aufträge.
Und hast du dich da irgendwann mal entschlossen, dann zu sagen, okay, hier, ich muss das nochmal formaler machen, also Ausbildung oder mal in den Studiengang eingeschrieben oder sowas?
Genau, also so zur Abi-Zeit war es klar, hey, ich mache jetzt erstmal da mein Ding. Dann kam natürlich auf, damals gab es noch Zivildienst, Wehrpflicht. Ich habe dann Zivildienst gemacht, bin nach München gegangen. Damit war der Schritt so, ich ziehe aus, ich gehe nach München in die Stadt, hatte dort ja meine Connections schon so vom Printdesign und hatte ein paar Aufträge so zwischen Print und Webseiten bauen. Das heißt, ich konnte erstmal sagen, okay, ich lebe davon, passt. Ich brauche nicht viel Geld, kann ich machen. Ein paar Jahre später dachte ich mir dann schon so, naja, irgendwie ein Studium und meine Mutter lag mir auch in den Ohren, ja, wie
klasse, kannst
du nicht noch was studieren oder so irgendwie. Der war es halt wichtig, dass ich irgendeine Ausbildung habe, damit ich egal wann irgendeinen Job kriege.
Ja.
Und dann war es halt so, ich war irgendwie auf Vorträgen eingeladen von ja verschiedensten Meetups, habe auf Konferenzen gesprochen, war als Experte bekannt im Design-Print-Bereich. Und die Leute haben mich reingeholt, um irgendwie, dass ich die Projekte umsetze. Gleichzeitig waren diese Meetups in der Fachhochschule in München. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt frage ich einfach mal die Profs, mit denen ich ja eh rumhänge. Wie schaut's aus? Soll ich studieren? Dann schaut der mich entgeistert an und sagt, was willst du denn hier dann? Kannst dich vorne hinstellen und Dozent sein, aber das bringt dich kein Stück weiter. Dann sage ich, ja gut, aber die Grundlagen lernen und so. Meint er, nee, kauf dir ein Buch, mach das lieber so. Er sieht mich nicht im Studiengang. Ich habe mich dann trotzdem,
vom Prof.
Ja. Genau, ich habe mich dann trotzdem an der anderen FH noch für Kommunikationsdesign beworben. Einfach, weil ich dachte, gut, probiere ich mal jetzt. War dann einfach so, 600 Bewerber, 40 Studienplätze. Ich war nicht dabei, weil es auch mit Mappenbewerbung war und da dann irgendwie wirklich so, sage ich jetzt mal, künstlerische Fähigkeiten gefragt wurden, war ich dann schnell raus. Und ab dem Zeitpunkt war klar, okay, ich werde nicht mehr studieren. Das passt einfach nicht zu mir und ich will das auch nicht. Und bin seit jeher selbstständig geblieben.
Hast du das irgendwann bereut? Hast du irgendwann mal gedacht, oh, hätte ich doch mal so ein Studium gemacht? Hätte ich doch mal irgendwas gemacht, um eine feste Ausbildung zu haben?
Also Studium habe ich nie bereut. Ich habe ganz viel mit Studierenden dann rumgehangen in meiner jungen Erwachsenenzeit und habe halt einfach gemerkt, das bin nicht ich. Das passt nicht zu mir. Ich bin einfach schon mitten im Arbeitsleben. Das finde ich viel besser. Ich hatte auch keine Lust so auf dieses Studentenleben. Ich habe es aber gleichzeitig mitgekriegt, einfach über die Leute, mit denen ich da so meine Freizeit verbracht habe. Das war dann ausreichend. Ich habe mir so meinen Weg gesucht sozusagen. Im Nachhinein, ich weiß nicht, ob eine Ausbildung zum Beispiel statt dem Abi vielleicht cool gewesen wäre für mich. Andererseits, ich habe super viel gelernt auf dem Gymnasium. Ich habe mir schwer getan, weil ich einfach auch oft nicht konform mit diesem Regelwerdegang bin oder mit den Lerninhalten war, einfach Dinge auswendig zu lernen und zu akzeptieren. Ich habe Dinge hinterfragt, aber ich habe super viel mitgenommen für mich persönlich. Eben, dass es richtig ist, Dinge zu hinterfragen, dass man manchmal einfach gegen den Strom schwimmen darf. Das habe ich gelernt, das hätte ich sonst nicht gelernt. Insofern, also nee, ich bereue es überhaupt nicht.
Dieses Durchsetzungsvermögen vielleicht auch oder manchmal auch gegen Widerstände anzukämpfen, ne? Da habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn man so sich so überlegt, so was hilft einem voranzukommen im Leben, dann hast du das halt in der Arbeitswelt immer wieder, dass du dich halt irgendwie gedanklich oder halt mit irgendwelchen Diskussionen auch mal gegen andere Leute durchsetzen musst, um voranzukommen, wenn man sowas mitnehmen kann natürlich, das ist ja auch ein Teil der Persönlichkeitsbildung, die halt dann in diesen Jahren halt auch ganz stark voranschreitet, nehme ich mal an. Und das mitnehmen kann, ist natürlich sehr gut.
Ja, voll.
Und ja, wenn du für dich gesagt hast, so Studium ist nicht so meins und heute auch noch das so siehst und sagst so, ah ja, nee, alles cool.
Ja.
Das ist ja das Wichtigste, ne, dass man sich da wohlfühlt mit.
Genau, also nee, ich bereue es überhaupt nicht. Man muss natürlich auch sagen, damals gab es noch keine sinnvollen Studiengänge in Richtung Programmierung. Da gab es halt irgendwie IT. Es gab Mathe, es gab Physik und ansonsten gab es eben Mediengestaltung, solche Späßchen. Mediendesign, was ja wirklich eher auch in die künstlerische Richtung ging oder halt dann sowas wie Photoshop, Illustrator, InDesign an Software behandelt hat. Aber ich sag jetzt mal Webseiten, Programmierung, sehr, sehr stiefmütterlich, wenn überhaupt. Es gab dann so den ersten Studiengang bei der Makromedia-Hochschule, Privatschule, super teuer. Die haben dann angefangen. Inhaltlich, weil ich auch dort mal mit drin war in diesen Kursen, habe ich halt so gemerkt, okay, keine Ahnung, ich wäre da wirklich falsch.
Ja.
Ich weiß sehr viel besser und die Profs haben ja wirklich teilweise mir dann auch irgendwie so Skripte gegeben zum Durchgucken. Kannst du mal drüber schauen, ob das Sinn ergibt? Und dann habe ich so gemerkt, okay, keine Ahnung. Also ich wäre wirklich eher auf der anderen Seite gut aufgehoben. Das ist ja heute völlig anders. Also es gibt gute Studiengänge. Du kannst wirklich Frontend studieren im Endeffekt. Lernst da viel. Es gibt super viele Ressourcen und Inhalte, die gut vermittelt werden. Wie gesagt, war damals noch eine ganz andere Welt. Weshalb ich eben beim Print so gelandet bin. Und das hat sich dann aber auch mit dem Punkt, wo eigentlich dann HTML5 und die ganzen Späßchen drumherum kamen, wieder gewandelt. Ich war da in einem Verlag, hab da das erste iPad-Magazin gebaut.
Nice.
Lief damals über InDesign, dass man so die Inhalte erstellt hat. Da hatte Adobe eine coole Software rausgebracht. Das eigentliche Feature, was sie drin hatten und was uns voll nach vorne gebracht hat, war eigentlich, dass sie eben iFrames erlaubt haben. Mhm. Konntest einfach so ein iFrame reinbetten.
Hey, und, das erinnert mich an iOS Development, wo man einfach einen riesen Webview macht. Ja.
Was dann halt einfach kam, ist, hey, Anselm, irgendwie, das funktioniert alles nicht. Wir brauchen eigentlich einen Tracking, Analytics. Wir wollen interaktive Dinge haben, Animationen, scrollable Text, weil das alles nicht ging. Dann habe ich das halt einfach eingebaut und so bin ich dann ganz schnell bei Adobe gelandet, die gesagt haben, hey, wir bräuchten dich mal für irgendwelche Videotutorials und Zeug und für die Verbesserung der Produkte. Also ich habe dann wirklich auch Feedback gegeben, mit denen erläutert, so wie können wir das ins Produkt reinbringen. Und so haben sich ganz, ganz viele Aufträge ergeben, weil ich in der Lage war, eben den Frontend-Code zu schreiben für diese eigentlich klassischen Magazine. Mhm. Und plötzlich hat das Ganze wieder Spaß gemacht, weil eben Animations, JavaScript konnte plötzlich Dinge, CSS ging voll los, semantisches Markup war möglich. Das war halt einfach cool und dann hat Webdevelopment wieder Spaß gemacht. Und da war es halt so, dass dann eben Printdesign einfach, ja, konnte ich halt, war langweilig und dann habe ich einfach wieder diesen Switch zurückgemacht, weil da Möglichkeiten waren und bin dann eigentlich, das war so die Zeit, wo wir dann uns kurz später auf den Konferenzen getroffen haben. Also Marc Thiele von der Beyond Tellerrand, den kenne ich noch eben aus dem Print. Wiederum von Makromedia Flash Zeiten ist er ja her.
Nice. Ja, da hatte er auch früher die Konferenz in die Richtung ausgerichtet und Flash ging ja dann ein Stück weit weg, ne? Und
genau,
dementsprechend dann, hat sich da mehr in Richtung Web orientiert.
Ja, und dann habe ich den Shep in Düsseldorf oder Köln irgendwo mal kennengelernt auf so einer Verlagskonferenz. Und später dann eben euch alle so auf der Beyond Tellerrand. Das war schon ziemlich cool und ab da eben mit Zusammenarbeiten mit dir, mit anderen Leuten, das war echt nett dann.
Ja.
Bin ich wieder zum Web zurück. Ja.
Genau, das war ja dann so der Bereich, den kennen wir jetzt, den haben wir viel begleitet hier im Podcast. Ne? Du hast viel Frontend gemacht in der Zeit. Hast du denn auch irgendwann dich vom Frontend dann nochmal wegentwickelt?
Ja. relativ schnell sogar, weil ich gemerkt habe, Frontend-Entwicklung ist zwar wichtig, aber die Prozesse stimmen oft nicht. also die Workflows, Prozesse in den Firmen, da hakt's ganz oft. Was ja dann auch so ein krasses Thema zu der Zeit war, war eben Scrum, ganz neu. Es gab so die ersten Scrum Master, agile Entwicklung. Klar, man wusste das damals einfach noch nicht besser und dann kam so dieses Framework und alle haben halt gesagt, geil, mache ich jetzt mit. Ich auch. Ja. Hab dann irgendwie auch diesen Scrum Master Certification gemacht. Und ja, erst einfach als Entwickler mit diesen Fähigkeiten oft gearbeitet, halt oft den Input einfach weitergegeben an Scrum Master, an POs, an Manager. Weil ich halt gemerkt habe, es frustriert mich, dass oft Dinge nicht gut laufen, Produkte nicht so sind, wie sie sein könnten, einfach nur, weil die Prozesse nicht stimmen, weil das Falsche gebaut wird, falsch priorisiert wird oder Dinge viel zu lang brauchen. Dann teilweise auch als Scrum Master selber gearbeitet, hatte dann auch ein Projekt, wo ich vom Scrum Master eigentlich nochmal ins Engineering Management gewechselt bin, also eigentlich noch eine andere Stufe erreicht habe, wo wir dann auch in Personalentwicklung eben gehen, wo man wirklich so diese One-on-Ones macht, fragt, hey, wie geht's dir, wie willst du dich weiterentwickeln? Das war sehr, sehr cool, weil ich da dann auch mal so kennengelernt habe, was ist eigentlich möglich in der Firma zu steuern, wie kann man Dinge einfach besser machen? Und ich habe wirklich Effekte sehen können. Also, dass Leute wieder gerne an ihren Aufgaben arbeiten, dass sie plötzlich selber nachdenken und sagen, hey, wir könnten das und das Feature einbauen, weil ich glaube, das wäre sinnvoll. Und dass man gleichzeitig auch schneller an den Markt kommt, das war richtig cool zu sehen.
Okay, das heißt, du hast dann so auch mehr dich in Richtung Teamentwicklung und ja, alles so drumherum ins Team auch selbst entwickelt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja dann auch bei dir halt nicht mehr als Freelancer gewesen.
Ich war immer Freelancer. Du warst immer Freelancer? War noch nie angestellt.
Wow.
Tatsächlich dieses Jahr, jetzt gerade das erste Mal, dass ich mich überhaupt damit beschäftige, was würde ich denn an Anstellung haben wollen? Wo würde ich mich aufgehoben fühlen? Bisher war ich immer Freelancer. Ich war halt oft wirklich über ein halbes bis hin zu 3 Jahren habe ich Firmen begleitet.
Mhm. Natürlich alles immer nur parallel und 5, 6 Kunden auf einmal, weil Scheinselbstständigkeit machen wir ja natürlich nicht und so. Ne?
Tatsächlich also, ist es so, wenn ich 3 Jahre dabei war, war es nicht so, dass ich 3 Jahre exklusiv für die dabei war.
Ja, okay,
eher so ein Jahr war halt gerne mal, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann habe ich aber auch so ein bisschen gewechselt oder es kam mal hier ein Auftrag dazwischen, dann habe ich nur noch so ein bisschen Maintenance gemacht, dann war dort wieder mehr los. Also ich war wirklich so die flexible Person, die eigentlich da reingeht, wo es gerade Sinn macht, wo man Ressourcen braucht.
Ja.
Und dadurch, dass ich eben aber dann auch immer wieder gewechselt habe, habe ich natürlich auch immer neuen Input von anderen Firmen bekommen. Ja. Und kann
vielleicht
jeden wieder
ganz kurz, also was ich total spannend finde, ist, dass du so eine Rolle wie einen Engineering Manager halt nicht in der Festanstellung gemacht hast. Ich frage mich, wie kommt man da dran? Weil was ich ganz häufig hatte in meiner Karriere, das war halt genau dieser Punkt, dieses Personalverantwortung, Menschen zu führen im Endeffekt, ist halt so etwas, das wollen, also A, teilweise darf man es nicht, ne, also gesetzlich, aber das, was man darf, wollen halt Firmen häufig gar nicht extern rausgeben, weil sie sagen, oh, dann läuft die Person mir super schnell weg und ich habe keine Kontrolle über die Person oder sowas in der Art. Wie bist du da reingekommen?
Ja, ich bin klassisch reingerutscht. Ich habe in dem Startup angefangen, war so ein Notfallcall, hey, wir haben echt voll das Performance-Problem in unserem Produkt. Wir haben gesehen, du kannst das voll gut, kommst du mal vorbei. Bin dann da in irgendwie so einem komischen Interview gelandet, weil sie meinten, sie müssen mich interviewen, also wie so ein Jobinterview. Die wussten halt auch nicht, wie sollen sie an den Freelancer rangehen. War wohl gut. Ich habe dann irgendwie in der ersten Woche eine Performance-Boost von wirklich 2000% erreicht. War jetzt
okay.
Nicht schwierig, klingt krass, war nicht schwierig. Ding war halt einfach, die hatten eigentlich nur so Full-Stack-Engineers, eher Backend-Engineers, die halt so ein bisschen Frontend mit einem Framework YUI damals gemacht haben. Und dann haben die halt YUI und Bootstrap geladen für ein Widget, was sie irgendwo in fremden Seiten einbinden wollten. Waren irgendwie 9 Megabyte geladen für ein kleines Widget. Hab das Ding mal umgebaut. Plötzlich war das Ding schnell. So bin ich da gelandet. Also wirklich so für eine Spezialaufgabe. Da haben sie halt gemerkt, boah, ich bin gut. Sie haben eigentlich keine Frontendler. Ich soll erstmal da bleiben. So haben wir das gemacht. Und dann kam das Team dazu. Das ganze Startup ist gewachsen. Irgendwann war es natürlich so, wir hatten dann irgendwie 7, 8 Frontend-Engineers, ein paar Backend-Leute. Im Management war es schwierig, weil es gab einfach keine Aufteilung, manche Positionen waren nicht besetzt und dann haben halt ein paar von den Engineers auch Dinge übernommen und ich konnte ja zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen Management, habe eben als Scrum Master gearbeitet gehabt davor, habe dann einfach die Aufgaben mit übernommen, war sozusagen eigentlich Entwickler, habe aber diese Lead-Aufnahmen mit Aufgaben mit übernommen und bin da so reingerutscht und dann war das einfach schon ein Selbstverständnis, dass ich in Workflows mitarbeite. Das Ding ist weiter skaliert. Ich habe einfach weiter gearbeitet mit denen. War deshalb auch nie ein Problem, weil sie ganz oft natürlich auch mit nicht deutschinsässigen Leuten gearbeitet haben. Das waren dann ganz oft halt Freiberufler, die einfach einen Contract haben.
Ja.
Und wir haben halt immer darüber gesprochen, dass ich auch bleibe. Und wenn ich mal wechseln möchte, wenn ich gehe, dann halt rechtzeitig Bescheid sagen. Wir wussten, das basiert auf einem gegenseitigen Verständnis.
Ja.
Und irgendwann war halt die Firma so groß, dass wir festgestellt haben, okay, wir müssen irgendwie nochmal das Management auch auf die Reihe kriegen. Reicht nicht, dass es ein CTO gibt und Entwickler. Und dann ist so dieser Layer HR gekommen. Und dann war aber auch klar, nee, nur HR und Entwickler, das geht nicht gut zusammen. Lass uns irgendwie auch Engineering Management anpacken. Und da war ich mit dabei. Es gab dann 2 Engineering Manager, die festangestellt waren. Einer davon war auch Entwickler. Die andere war schon Engineering Manager, ist dafür angestellt worden. Und ich bin halt auch mit reingerutscht. Und Das war super spannend, weil das Vertrauen da war. Ich hatte auch das Vertrauen von den Entwicklern, weil ich in deren Team immer war und die auch weiterhin begleitet habe. Und gleichzeitig war ich aber auch die Person, die von Anfang an dieses Startup mit dem CEO, mit den CTOs zu tun hatte. Ich war wirklich die Vertrauensperson schlechthin, obwohl ich extern war. Das war sehr, sehr cool und hat extrem gut funktioniert. Manchmal ein bisschen komisch, weil ich natürlich schon das Gefühl habe, ich bin extern, die anderen sind intern. Und es war dann oft so, dass ich eben von den internen Engineering Managern gehört habe, so, boah, keine Ahnung, wie machst denn du das, dass das so klappt? Hab aber gemerkt, dass es eigentlich meistens darum geht, Erfahrung zu sammeln. Und die hatte ich halt, weil ich in so vielen freiberuflichen Projekten war, konnte ich Erfahrung sammeln. Und ich bin eben jemand, der sagt, okay, ich will daraus lernen. Ich versuche, einen guten Workflow zu schaffen. Ich mache mir da Gedanken, setz mich hin. War dann auch in den Hiring-Interviews mit drin, habe die Technical-Interviews gemacht oder die Screenings. War total cool. Ich habe super viel mitbekommen. War ein bisschen schwierig, weil ich dann auch so in dieses HR-Thema reinkam. Da wollte ich gar nicht so stark rein, habe aber auch gemerkt, ich habe gute Intuition. Ich kann einfach ein Screening machen. Ich sehe den CV und das Coverletter und ich kann eigentlich mit ziemlich guter Sicherheit sagen, laden wir ein zum Interview oder das ist Bullshit. Und das waren die anderen nicht in der Lage. Die haben halt einfach versucht rauszulesen, was kann der technisch, konnten das aber null von der Schreibweise und Art, wie Leute an so ein Job-Application rangehen, rauslesen. Und dadurch war es so, dass bei mir irgendwie relativ viele Kandidaten durchkamen und wir wenig Aufwand hatten. Und bei anderen war es halt so, bei 30 Leuten waren am Ende die Entwickler frustriert, weil sie ständig in Interviews saßen und niemand eigentlich dabei war, der gepasst hat.
Ja.
Dann haben wir uns auch zusammengesetzt. Dann habe ich versucht, das zu vermitteln an die anderen Leute, die da mit dabei waren. Und dann haben die wieder von mir gelernt, wie gehe ich überhaupt durch solche Coverletter durch? Was sind die Indikatoren, die irgendwie, sage ich jetzt mal, Bullshit-Indicator sind? Ja. War super spannend, weil das eigentlich alles so intuitiv bei mir war. Ich habe da keine Bücher gelesen zuerst mal, sondern das kam einfach so aus mir raus. Und ich habe gemerkt, das ist aber richtig. Und habe dann erst später eigentlich immer mein Wissen dazu vertieft, indem ich halt mit anderen Leuten spreche, wirklich nochmal recherchiere oder dann doch mal noch ein Buch lese. Und dadurch bin ich auch eben in diese Rollen gekommen. Aber klar, wie du sagst, das ist echt ungewöhnlich und ich hatte das auch seitdem nur in schwieriger.
Ja.
Also nicht
ja,
so einfach
das
mal.
Beobachtet man ja auch so Career Management, dass das halt so ein Thema ist, ne? Gerade diese Transition von Engineering zum Manager sozusagen. Ja. Du verlässt auf einmal diesen Verantwortungspfad Individual Contributor und gehst halt rein in das Management und bist für andere Menschen verantwortlich und auch noch für ein Produkt oder zumindest das Engineering eines Produkts. Ja. Was empfandst du so für dich als das größte Problem, was du auf diesem Weg hattest? Was war für dich am schwierigsten, so wirklich vom Engineering ins Engineering Management zu gehen?
Ja, ich glaube tatsächlich, so das Selbstvertrauen hat mir halt total gefehlt. Ich habe ja nicht gesagt, ich bin ein Manager, sondern ich war ja einfach Entwickler, der Bock hatte, Dinge zu verändern. Und dann sagen die Leute, ja, dann mach das jetzt. Dann leite doch einfach mal das Team an. Und dann stehst du so dran und denkst dir so, boah, krass, ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Es kommt halt dann an Gedanken, weil ich habe es ja nicht gelernt. Ich habe keine Ausbildung, kein Studium dafür gemacht. Und da hatte ich schon immer wieder zu knabbern und da war es dann auch super wichtig eben für mich, dass ich auch das Feedback bekomme von den Leuten, hey, du machst das gut, das ist richtig cool, was du da machst. Und zu sehen, ja, die Leute verlassen sich auf mich, das Management findet gut, was ich tue. Das war halt eben ganz, ganz wichtig für mich, weil ich so unsicher war. Und ich glaube, das ist aber auch egal, ob Leute angestellt sind oder freiberuflich sind, immer das Thema. Wenn du kein Backup von deinem Team, von deiner Firma hast, dann traust du dich auch nicht an die Dinge ran, die du eigentlich gut findest und wo du Probleme siehst und sagst, hey, da, ich habe eine Idee. Weil es ist ja meistens nur eine Idee und dann musst du die aber ausprobieren dürfen und sagen, okay, hat geklappt oder hat nicht geklappt. War dann für mich insofern wieder einfacher, dass ich natürlich schon als Freiberufler oft Dinge auch mal ausprobiert habe und gemerkt habe, okay, Dinge dürfen mal schief gehen. Also Fehlerkultur jetzt als Stichwort, das ist einfach in Deutschland schwierig. Ich habe auch gemerkt, Deutschland ist schwierig, USA ist aber auch nicht der Weg, wie ich es haben möchte. Die haben so eine Fehlerkultur, die finde ich auch nicht irgendwie sinnvoll. Die Mitte wär's und das war halt cool, weil ich hatte mit den USA irgendwie mal zu tun mit ein paar Teams. Ich hatte hier zu tun und dann habe ich mir halt so rausgesucht, was passt hier nicht, was passt da nicht. Die Mitte wäre doch eigentlich immer ganz gut. Mhm. Kriegen wir das hin, dass wir sowas in die Teams reinbringen? Und dadurch habe ich dann eben die Selbstsicherheit bekommen. Aber das war so eigentlich die schwierigste Geschichte, weil ich natürlich als Manager schon auch nach oben reporte und gleichzeitig aber eine Verantwortung nach unten habe. Ich darf auch nicht alles einfach reporten. Ich will ja auch irgendwie dem Team nichts Böses sozusagen. Gleichzeitig will ich aber auch das Vertrauen haben, dass das Team zu mir kommt und sagt, hey, das passt gerade gar nicht, weil ich ja der Layer bin, der sagt, hallo CEO, da unten sind ein paar Leute gerade richtig unglücklich. Mhm. Liegt daran. Mhm. Wollt ihr nicht irgendwie mal überlegen, das anders zu machen?
Mhm.
Und es ist ein stressiger Layer. Also das ist einfach, du hast Verantwortung, musst du auch erstmal mit klarkommen. Das war wirklich die Schwierigkeit und Challenge. Und das merke ich auch heute noch. Das ist jetzt nichts, was selbstverständlich und total easy ist. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Mhm.
Sonst wäre ich ja wieder so ein Manager, der einfach sagt, ja, läuft doch.
Ja, ganz schwierig, ja. Du sprichst von Stress. Es gibt ja eine Reportage über dich, eine kleine, wo es auch darum geht, wie du mit Stress umgehst. Wir werden die mal verlinken. Was ja auch so dein Lebensweg anbetrifft, was das Thema Burnout auch ein Stück weit anbetrifft, beziehungsweise wie schafft man es denn vorab, dem entgegenzutreten? Mhm. War diese Zeit für dich jetzt auch dann so der Auslöser zu sagen, okay, ich stürze mich in ein anderes Projekt, ich mache hier ein Gartenprojekt, ein landwirtschaftliches Projekt, worum geht's da überhaupt? Vielleicht kannst du das mal erläutern.
Ja, genau. Also wo du gerade jetzt angesprochen hast, es gibt eben ein Video, das ist dokumentiert worden von einer HR-Consulting-Firma. Die haben gesagt, sie machen so Dev-Porträts und haben dann aber tatsächlich eher so einen kleinen Film gemacht von mir, weil sie das Thema so spannend fanden. Es ist einfach so, ich hatte einen Burnout irgendwann, habe mich völlig überarbeitet. Das war halt so dieser Klassiker von, es macht voll Bock, irgendwelche Projekte durchzuziehen. Und ich habe dann wirklich in einem Verlag war ich, habe Magazine digital produziert, hatte aber da Abgabefrist, 4 Uhr morgens Sonntag. Das heißt, ich habe halt Samstag von 12 oder 14 Uhr gestartet und dann musste halt bis 4 Uhr nachts alles fertig sein. Und das war halt irgendwie über fast ein Jahr lang so. Ich habe das nicht gemerkt, aber das war einfach super anstrengend. Wenig Schlaf, keine Wochenenden mehr. Du kannst das auch nicht gut ausgleichen. Dann habe ich am Montag frei gehabt. Ja, super. Kein anderer hat am Montag frei. Also arbeite ich halt auch wieder. Und so hat sich das eingeschlichen, dass ich einfach viel zu viel gearbeitet habe. Was körperlich wie psychisch anstrengend war und habe das nicht gemerkt, wie es einfach bergab ging, Stück für Stück. Und irgendwann habe ich aber so gecheckt, okay, irgendwie, ich bin total kaputt. Ich kann nicht mehr. Habe dann auch körperliche Probleme gehabt, war bei Ärzten, die haben auch nicht wirklich was rausgefunden. Burnout war da irgendwie kein Thema für die tatsächlich. Ich habe das selber rausfinden müssen. Irgendwann saß ich dran. Ich konnte morgens nicht mal mehr ein Buch lesen, gar nichts, über Stunden und habe nichts auf die Reihe gebracht.
Wow,
war so, hey, irgendwas stimmt nicht. hab dann gecheckt, okay, ich habe irgendwie total krass gearbeitet die letzten 2 Jahre, irgendwie funktioniert das so nicht und nach 3 Monaten war es dann besser. Ich habe 3 Monate fast nichts zustande gebracht. und nach diesen 3 Monaten, als es besser wurde, habe ich gecheckt, okay, ich hatte einen Burnout. Also erst dann war das klar. Hab dann so ein bisschen draus gelernt. Nicht genug. Das Thema kam 1-2 Jahre später wieder auf, nicht ganz so stark. Ich habe es dann schon gecheckt. Früher kapiert, ja, ich steuere schon wieder auf den gleichen Mist zu. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, na, ich kann ja jetzt nicht so weitermachen. Ich kann nicht bis 67, 70, bis zur Rente, wann auch immer die sein wird, alle 2 Jahre in den Burnout steuern. Das geht doch nicht. Und habe mir überlegt, okay, keine Ahnung, muss ich irgendwas ändern? Und dann ist so ein bisschen die Idee gestanden, irgendwas anderes zu machen. Nicht nur vorm Rechner zu sitzen und dieses virtuelle Denken täglich 14 Stunden durchzuziehen. Ja, hat dann ein bisschen gedauert. Keine Ahnung, ich habe super viel Interessen. Will ich zum Beispiel Schreiner werden, mit Holz was bauen? Will ich Waldarbeiter sein? Macht nämlich auch Spaß. Eine Zeit lang. Und war aber auch immer schon gern, ich hatte immer so einen Garten, seit ich von München rausgezogen bin, aufs Land und habe da gern irgendwie Gemüse angebaut. Hat mir Spaß gemacht. Und ich habe mich auch erinnert, so als Kind habe ich das schon gern bei meinen Eltern gemacht. Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, so wäre ja auch was, könnte auch einfach Gemüse anbauen, warum denn nicht? Und die Idee ist dann tatsächlich so ein halbes Jahr gewachsen. Dann auch festgestellt, naja, alleine irgendwie schwierig. Habe meinen Bruder so gefragt, hey, hättest du Bock? Der war aber damals noch gar nicht in der Nähe. Dann habe ich mich damit beschäftigt, naja gut, wie kommt man überhaupt jetzt zu einem Stück Land, wo ich das Ganze machen kann? War frustrierend. Wir sind hier auf einem kleinen Dorf. Hier gibt es mehr als genug landwirtschaftliche Flächen. Aber keiner gibt dir hier für sowas wie Gemüsebau, so eine Spinnerei, einfach mal ein Stück Land zur Pacht, also auf gut Deutsch Miete. War dann super schwierig. Ich habe am Schluss irgendwie nach einem halben Jahr beschlossen, okay, ich hänge jetzt einen Zettel in Edeka auf, so wie man das halt macht, wenn man eigentlich ganz andere Dinge sucht. Das war erfolgreich irgendwann. Hat mich einer angerufen, hey, er findet das total cool, was ich da vorhab. Ich kann Land bei ihm haben. Der hat dann wiederum gefragt, hey, ich habe eine Wohnung frei, ich bräuchte einen Mieter. Parallel dazu ist mein Bruder wegen Eigenbedarfskündigung rausgeflogen bei sich. Da habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe hier eine Wohnung und ich habe vor, eine Gärtnerei zu gründen. Ich habe ihn völlig überrascht, völlig überfordert. Trotzdem hat er irgendwie 4 Wochen später gesagt, cool, wir machen das so.
Cool, ja.
So ist das Ganze entstanden. Wie man das auch so macht, ist das in dem Jahr gegründet worden, wo unser Nachwuchs kam.
Perfekt, ja, alles
wenn
auf einmal.
Wenn ich es mir schon gebe an Stress, dann gleich richtig. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man so, wenn Familie ins Spiel kommt, denkt man nochmal nach, ich will was Sinnvolles machen, ich will Dinge verändern und so kam das halt zustande. Ich habe mich Vollzeit darauf konzentriert. Ich habe dann halt auch Elternzeit genommen, um ja einerseits bei der Familie zu sein und zweitens habe ich halt da auch meinen Garten aufgebaut.
Ja.
Und dann musste man halt noch so rausfinden, ja gut, wie bringe ich das jetzt alles unter einen Hut? Nur die Gärtnerei wird uns nicht ernähren. Das ist kein Vollzeitjob, von dem ich mir meine Familie ernähren kann. Und gleichzeitig will ich aber nicht mehr Vollzeit in der IT sein und habe dann das Ganze so auf halb-halb reduziert, was super schwierig ist in der Gärtnerei. Das ist einfach arbeitsintensiv. Du musst erstmal aufbauen. Genau, weil auch gerade die Frage im Chat da kam, wo kommt die Finanzierung her? Naja, ich war ITler, ich habe halt mir ganz viel zurückgelegt und habe das auch erstmal in die Gärtnerei gesteckt dann.
Das denke ich mir halt auch, also einmal dieses, du brauchst ein Stück Land, was du pachtest, ne? Du brauchst die ganzen Geräte. Jetzt sagst du, du hast eine Gärtnerei gegründet und also das Ausmaß ist vielleicht noch nicht so ganz klar dessen, was du da machst. Also ihr baut da jetzt nicht irgendwie 6 Sträucher Tomaten an, sondern das ist ja in einem großen Stil, ne?
Genau. Was der Riesenvorteil war, wir haben halt klein gestartet, wir haben sehr pragmatisch gestartet und ich habe Gärtnerei nicht gelernt. Ein Gärtner würde das, glaube ich, niemals so machen, weil er ganz genau weiß, was an Investitionen, an Aufwand alles nötig ist. Wir haben ein paar tausend Euro reingesteckt, haben erstmal irgendwie Gemüse angebaut mit prekären Methoden, sage ich mal. Haben uns da total aufgearbeitet, muss man auch sagen. Und dann stellst du halt fest, okay, wir brauchen die Geräte, wir brauchen das Zeug. Wir sind jetzt im 6. Jahr, fangen nächstes Jahr, gehen wir ins 7. Jahr. Die Investitionen sind richtig krass, die du da für eine Gärtnerei auf die Beine stellst. Vor allem, wenn du dann eine haben willst, die eben auch es erlaubt, dass wir uns nicht 7 Tage auf den Acker stellen, dass wir wirklich auch so ein bisschen Resilienz aufbauen. Wir haben dann doch noch ein Gewächshaus vor 2 Jahren gebaut. Also wir reden hier von Investitionen, die sind schon weit über 100.000 Euro, ne?
Wow.
Das heißt halt, wir verdienen mit der Gärtnerei ein bisschen Geld, nicht allzu viel, weil wir reden halt immer noch von Lebensmitteln und ich bin ja auch nicht von Anfang an bekannt in der Region, dass ich das mache. Und alles, was wir verdient haben, haben wir bisher halt auch einfach da wieder reingesteckt.
Das heißt, du hast Investitionen, du verdienst ein bisschen was, davon reinvestierst du aber weiterhin.
Ja.
Und irgendwie leben muss man doch aber auch.
Richtig, das mache ich halt bisher vom IT-Job.
Okay.
Der aber nur noch 50% ist. Das macht es halt voll schwierig. Da muss man richtig jonglieren. Gerade auch als Freiberufler
ist das
doch so, dass ich ja als Freiberufler mir die Projekte nicht unbedingt aussuchen kann immer. Manchmal schon, manchmal nicht. Die Erwartung ist aber immer 5 Tage die Woche. Und dann komme ich an, ja, ich will jetzt in 3 Tagen die Woche das machen. Erstmal schwierig. Wenn ich rein darf in die Projekte, merken die meisten Leute, ich bin höchst effizient und effektiv, wie ich das plane. Ich mache dann auch so Späßchen wie 4-5 Tage die Woche arbeiten, aber halt nicht 8 Stunden. Also halbtags in der Gärtnerei, halbtags dann dort oder mal eine Stunde Call zwischen reinschieben. Also wirklich super flexibel sein. Und dann funktioniert das eigentlich bisher immer sehr, sehr gut. Es ist nur einfach so ein Konzept, das kennt keiner und kann sich keiner vorstellen. Und das verstehe ich auch. Mein Bruder ist angestellt, hat einen Halbzeitjob im Amt sich angenommen hier, einfach weil das damals verfügbar war und mittlerweile ihm Spaß macht. Genau. Aber auch da, 50% Stelle ist jetzt nicht die Welt. Man muss da wirklich aufs Geld gucken dann. Warum ich das Ganze trotzdem mache, ist halt einfach, weil ich gemerkt habe, nur vor dem Rechner sitzen ist halt einfach anstrengend. Da komme ich persönlich nicht klar auf Dauer, wenn ich das nur und alleinig mache für 40 Stunden die Woche. Ich brauche einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist einfach draußen mit der Natur arbeiten, also Gemüse anbauen auf gut Deutsch. Das erdet mich. Ich gehe eine halbe Stunde raus und ich kann wieder 4 Stunden vorm Rechner sitzen danach, krass, weil ich einfach mal so ein Reset hatte. Und das ist echt unglaublich, was mir das als Person gebracht hat, um Stress abzubauen und irgendwie auch so eine Verbindung zum echten Leben zu behalten und nicht irgendwie dann zu sagen, boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was so abgeht im Leben und die Gesellschaft ist so. Sondern ich habe immer diesen Reset auf einen Normallevel und das hilft mir total. Nichtsdestotrotz ist es, wie ich gerade angesprochen habe, auch super stressig teilweise, so dass ich eben jonglieren muss und sage, okay, ich fahre für eine Stunde in die Gärtnerei mittags, weil da brennt's gerade, auch wenn ich eigentlich heute einen Arbeitstag im Büro hätte oder andersrum. Ich jongliere wirklich die ganze Woche hin und her. Und das musst du irgendwie auch erstmal hinkriegen und rausfinden, wie geht das. Wann muss ich auch mal sagen, hey, die Gärtnerei ist an zweiter Stelle? Oder wann ist es wirklich so dringend, dass ich jetzt halt los muss?
Ne? Ja, und dann in dieser Gleichung darf man ja auch die Familie nicht außen vor lassen. Ne? Du hast eine Familie, die nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Da möchte man sich auch investieren und kümmern. Ne? Und das muss man halt auch noch mit jonglieren. Dass du an diesem Punkt bist, sozusagen, jetzt musst du halt 3 Sachen machen. Und auf einmal steht halt schon wieder so dieses, ich bin halt bis nachts 4 Uhr vorm Rechner, damit dieses Projekt fertig wird, in Anführungsstrichen. Ja, dieses Gefühl.
Das ist einfach, bis 4 Uhr nachts schaffst du einfach nicht mehr, wenn du körperlich arbeitest. Ja. Du schläfst dann. Klar, auch kurz mal, auch schlecht, aber so Dinge wie nachts arbeiten mache ich nicht mehr, weil ich es einfach nicht hinkriege. Ich bin da nicht effektiv mehr. Lieber dann einfach morgens. Ich bin nie wieder an diesem Punkt Burnout gelandet. So, wo es kurz davor war oder so. Sondern das Stresslevel ist gleich hoch oder sogar höher als früher. Aber ich komme nicht an diesen Punkt, wo ich so frustriert davon bin, von diesem Stresslevel, dass es so sinnlos wird, dass ich dann in ein Burnout lande. Soll also heißen, so als Fazit jetzt irgendwie, um mal auf heute zu kommen, also der Stress ist da, das ist echt nicht ohne alles. Aber die Summe stimmt besser, sodass es nicht so negativ behaftet ist alles und ich nicht so in so einem Abwärtsstrudel lande, sondern einfach sage, okay, es ist super stressig, ich brauche jetzt mal irgendwie eine ruhige Zeit und dann komme ich aber auch damit klar zu sagen, okay, muss gerade so sein. Oder ich gehe halt wirklich dann bewusst in die Gärtnerei und mache dort mal langsam, weil ich weiß, dass ich dadurch irgendwie so den Stress mal rausbringe. Ich bin Doppelunternehmer, doppelselbstständig an der Stelle. Ich kann nicht sagen, es ist nicht stressig. Das funktioniert nicht. Selbstständigkeit ist immer ein Grundstress, weil du nicht die Sicherheit hast wie ein Angestellter, weil du alles selber regeln musst, zumindest gefühlt. Stimmt ja auch nicht unbedingt, aber gefühlt ist das eben so. Und das kann ich nicht wegblenden. Und das löst auch eine Gärtnerei natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Also wir reden ja bei einer Gärtnerei eben nicht von was gut bezahlten, was total entspannte Arbeit ist, sondern wir reden davon, dass es eigentlich kaum rentabel ist. Selbst in unserem Bereich, wo wir uns die beste Möglichkeit suchen. Also wir haben so Abokistensystem, solidarische Landwirtschaft ist da das Stichwort. Wir verdienen wahrscheinlich mehr als die meisten anderen Gärtner für das, was wir so machen. Und trotzdem ist das halt wirklich ganz schlechter Witz im Vergleich zu dem, was alle anderen Jobs da draußen so kriegen. Bisher, ja, nicht mal Mindestlohn für mich als Lohn, ne?
Krass.
Wenn man ehrlich ist. Natürlich, weil wir die Investitionen haben, hätte ich die nicht und habe ich die nicht mehr in die, vielleicht nächstes Jahr, dann komme ich auch leicht über den Mindestlohn, aber wir reden halt immer noch von Stundenlöhnen als Eigentümer einer Gärtnerei mit viel Verantwortung. Ja, da kriegst du oft als minderer Angestellter mehr. Trotzdem möchte ich aber nicht tauschen und einfach irgendwo einen sinnfreien Job machen, der mir keinen Spaß macht. Das ist so der Unterschied.
Du hast das ja eben auch angesprochen, dieses Grounding, was dir diese Arbeit halt gibt, ne? Du gehst eine halbe Stunde da aufs Feld und auf einmal kannst du halt wieder 4 Stunden vor der Kiste hocken. Also das ist halt etwas, man könnte jetzt einfach sagen, ja, arbeite doch eine Stunde am Tag mehr im Engineering, aber wahrscheinlich, so wie du das jetzt darstellst, könnte ich mir vorstellen, dass das halt wieder zu der alten Situation führen könnte, ne? Oder dass du halt dann einfach nicht die gleiche Motivation aufbringen kannst fürs Engineering. Und es geht ja auch nicht immer nur darum, am allermeisten Kohle zu scheffeln. Aber natürlich muss man halt sagen, okay, Familie kostet halt einfach Kohle, Leben kostet Geld. Man will auch mal irgendwie eine Freizeit haben. Ja, das kostet alles Geld und es wird ja auch nicht günstiger so jetzt. Und dann muss man halt auch da gucken.
Nee, das ist schon so. Was ich vielleicht jetzt auch noch sagen möchte, weil das irgendwie ein ganz wichtiger Teil ist, warum ich heute das so sagen kann. Ich habe mir vor einem Jahr, ich nenne ihn jetzt einfach mal Personal Coach, mir geholt. Der ist eigentlich Heilpraktiker, macht so ganz diffuse Dinge. Sowas wie Hypnose. Aber auch Atemübungen, solche Späßchen, also so Sachen, wo man eigentlich über seine Grenzen hinauskommt oder wo er mich in ein Stadium holt, wo ich ganz anders auf mich selber gucken kann. Und ich habe mich da super überwinden müssen, aber ich habe halt gemerkt, mir ging es schon wieder nicht so, wie ich eigentlich mir das Leben vorstelle. Und ich hat jetzt ein Jahr gebraucht, ich bin völlig anders drauf seitdem. Mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben tatsächlich. Obwohl der Stresslevel genau der gleiche ist. Ich würde auch behaupten, mittlerweile, ich könnte wahrscheinlich Vollzeit in der IT arbeiten. Trotzdem würde es mir halt nicht so viel Spaß machen und dann würde die Qualität wieder leiden. Deswegen will ich es nicht machen. Aber ich habe jetzt schon auch mit Hilfe gelernt, hey, ich sehe einfach mal, ich blicke auf Dinge anders in meinem Leben. Was hat der Job für einen Stellenwert? Ich gehe einfach positiv dran. Sagt sich es leicht, aber ich mache es wirklich so aus dem Herzen raus, aus dem Bauch raus. Und das bringt super, super viel. Und es führt dazu, dass dieser Stress, der einfach da ist von der Selbstständigkeit oder einfach mal auch von den Aufgabenmengen, die ich in den 2 Jobs habe, total machbar bleibt. Und ich check halt, ja, krass, jetzt ist es stressig, okay, passt. Aber ich weiß davon, ich weiß ganz genau, das ist gerade das Level und nächste Woche ist anders. Und das hilft mir super viel. Also egal, was sozusagen ihr da draußen macht, wenn ihr irgendwie ähnliche Probleme habt oder euch fragt, so hey, soll ich jetzt Gärtner werden, sage ich ganz klar, nee, warum denn? Sucht euch euer Projekt, weil Gärtnerei ist halt das, was ich mich, ja, dafür habe ich mich entschieden, aber es gibt so viel da draußen. Und letztlich hängt alles schon auch so ein bisschen an der eigenen Einstellung. Also wenn ich immer rangehe, morgens aufstehe, boah, keine Ahnung, schon wieder 8 Stunden vorm Rechner sitzen und arbeiten und ich mache ja eh nichts Sinnvolles, ja, dann wird das nicht funktionieren. Weder in der Gärtnerei noch sonst wo. Wenn ich aber sage, okay, ich suche mir einfach meine Aufgaben, ich versuche jetzt wirklich sinnvolle Dinge draus zu machen und als Engineering Manager zum Beispiel, ich mache total sinnvolle Dinge. Auch wenn die Firma ihr Produkt gerade nicht verkauft, sinnvoll, da habe ich keinen Einfluss. Worauf ich aber Einfluss habe, ist, dass es den Leuten, die daran arbeiten, gut geht. Dass sie einfach entspannt arbeiten können, glücklich sind und sagen, hey, ich habe da Bock drauf. und mir geht's gut, ich habe Feierabend und bin happy, dass ich zu meiner Familie kann und die wiederum merkt, hey, der hat zwar gearbeitet den ganzen Tag, aber eigentlich ist er gut drauf. Und das sind so die Dinge, das kann man bewirken, weil man einfach so Impulse setzt, egal ob das ein Entwickler, Manager oder sonst was Leading ist, das liegt an dir. Und das versuche ich jetzt umzusetzen, dass ich wirklich eben den Leuten helfe, egal in welcher Position ich bin und sage, das will ich erreichen, dass die Leute sehen, wie sie ihren Impact eigentlich leisten.
Diese mentale Thematik, ich glaube, das ist halt so Methoden hin oder her, ne? Also brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen, aber der Weg halt jemanden zu haben oder irgendwie ein Netz zu haben aus Menschen, mit denen man halt sich den mentalen Themen halt mehr annehmen kann. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich habe so den Hintergedanken sofort aus dem Sport gehabt, ne? Du hast gesagt, bist du viel Fahrrad gefahren. Ich war jetzt auch viel Fahrrad. Wenn ich mir angucke, ich verfolge deshalb den Radsport auch. Ganz viele dieser Profis, die halt wirklich auf diesem Niveau unterwegs sind oder in der Leichtathletik, die haben ja irgendwie Mentalcoaches, um halt diese Leistung zu erbringen auf diesem Niveau. Ja, das geht ja schon ganz, ganz früh los. Ne? Jetzt Leistungssport, das ist eine Sache, aber jedem Menschen hilft es doch, seine Probleme irgendwie besprechen zu können, seine Themen, die Einstellung zu gewissen Themen, ja, sage ich mal, mit jemand anderem zu spiegeln. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig. Deswegen super Punkt, den du da nennst. Und ich hoffe, dass das auch mehr in der Gesellschaft halt ankommt. Ich habe das Gefühl, wir haben uns da in den letzten Jahren auf einen ganz guten Weg gemacht. Ja. Und hoffentlich geht das, also gerade nach Corona, ne, wo halt viele Menschen so irgendwie von ganz vielen mentalen Themen betroffen waren. Aber das halt nochmal mehr voranzutreiben und auch zu sagen, ja, klar geht's uns gut im Engineering, aber ich habe halt trotzdem das Bedürfnis, über irgendetwas zu sprechen oder so. Ich glaube, das kann einen total voranbringen.
Jeder hat ja so seine eigenen Themen. Irgendwelche Problemchen hat man immer wieder und die können ja auch klein sein, das ist ja egal. Was ich festgestellt habe, ist, dass wir in der Gesellschaft bisher immer voll gut waren in Deutschland, zu sagen, mir geht's gut, passt schon alles. Mhm. Das gar nicht ranzulassen. Ich glaube, es ging immer darum so, ich darf nicht verwundbar sein. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, es ist mir völlig egal. Ich spreche da ganz offen mit wirklich fast jedem drüber. Und das Coole ist, du kriegst sofort eine Offenheit zurück. Mhm. Also ich öffne mich, ich mache mich angreifbar und weiß ich nicht, verletzlich da. Und die Gegenüber merken das halt total und gehen genauso auf mich dann zu. Und plötzlich kommt da wirklich auch Sachen von Leuten, wo ich mir denke, wow, krass. Überfordert mich, ich kann dir da auch nicht helfen. Mhm. Aber es ist cool, weil die Leute drüber sprechen und endlich mal das überhaupt an irgendwem aussprechen dürfen. Und das hilft allein schon so viel, dass man einfach mal sagt, hey, ich habe es in die Welt rausgesprochen, dass den Leuten oft gleich besser geht. Und wenn wir das alle machen würden, egal wie, also ob ich das meinem besten Freund erzähle, dem Nachbarn erzähle, also irgendwelchen Leuten oder halt, keine Ahnung, am Telefon irgendwem, ist doch egal. Oder in der Firma mit Kollegen besprech. Eigentlich sollte das normal sein, dass man sagt, hey, mir geht's heute nicht so gut, weil das und das gerade los ist. Führt ja dazu, dass einfach voll das Verständnis entsteht. Und dann weiß wieder der Angestellte zum Beispiel, hey, cool, ich kann mich gerade voll drauf verlassen. Ich bin hier sicher. Die anderen wissen Bescheid. Und dann kann ich mein Möglichstes tun, was gerade einfach drin ist von meiner Energie. Und eigentlich profitieren eben dadurch alle, sonst heißt es ja nur wieder, oh, mir geht's gerade schlecht, die anderen verstehen das eh nicht. Und dann sitzen die Leute im Büro und machen eigentlich gar nichts und sind frustriert davon. Also ich glaube, dass wir unsere Energie oft voll falsch verteilen, irgendwie blockieren, statt dass wir sagen, wir helfen uns gegenseitig und machen einfach mal was.
Mhm. Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne den Fokus nochmal ein bisschen shiften und zwar auf das Technischere. Also neben all dem, was du ja jetzt schon auch über deine Arbeit neben dem Engineering genannt hast, fokussierst du ja trotzdem die Hälfte deiner Arbeitszeit auch im Engineering, sofern du entsprechend da die Projekte am Start hast und so weiter. Das ist ja auch immer so eine Sache. Was ich mich frage, ist so, was beschäftigt dich eigentlich gerade technisch? Jetzt irgendwann hast du gesagt, Frontend hast du gemacht, ne, bist dann ins Management gekommen, aber was sind die technischen Themen, bei denen du gerade sagst, boah, das fände ich interessant?
Ja, also vielleicht als Kontext hier noch, ich habe ja auch viele, viele Jahre so Newsletter geschrieben, die Web Development Reading List, VDRL, mache ich nicht mehr. aber ich bin da immer noch so ein bisschen drin in diesem Thema, dass ich halt einfach Bock habe, alle Neuigkeiten so ein bisschen quer zu lesen und das, was mich interessiert, schaue ich dann halt näher an. Einfach, weil ich da interessiert und neugierig bin. Das heißt, ich gucke halt immer, was geht bei CSS Neues, was geht bei HTML, JavaScript gerade, bei React, was tut sich da, im Projektmanagement, was tut sich da. Jetzt kam natürlich das Thema KI, AI dazu. Riesenthema, irgendwie oft auch ungreifbar. Und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie alle schreiben nur so allgemein, ja, KI wird alle Jobs ersetzen oder ich habe mit AI das Produkt gebaut und das ist super geil. Keiner schreibt so genau, was sind die Probleme, was funktioniert gut, was funktioniert überhaupt nicht gut. Und dann habe ich festgestellt, okay, muss ich selber rausfinden. Es geht dann auch immer nur um ChatGPT oder Claude. Alles andere ist irgendwie gefühlt nicht existent für die meisten, wo ich mir denke, nee, Quatsch, das ist doch völlig falsch. Und ich bin da auch an das KI-Thema zum Beispiel rangekommen, weil ich bei einem Kunden war, dort als Scrum Master war, in einem Team, die Data Engineering machen. Und die haben super früh schon KI-Modelle eingesetzt. Die haben sich die LLMs geholt, haben da wirklich selber rumprobiert, haben die trainiert selber und verglichen, welche LLMs, welche Modelle funktionieren besser mit unseren Trainingsdaten, wie müssen wir unsere Trainingsdaten anpassen. Ging es halt so in Corporate-Produkte, die einfach dann den Field Engineers helfen sollen, dass sie super schnell an Antworten kommen, wo sie sonst tagelang oder stundenlang irgendwelche Bedienungsanleitungen suchen müssen. Und dann habe ich auch gesehen, okay, die sind da irgendwie in die Richtung unterwegs, wo sie super speziell Dinge vergleichen, gucken, was ist das Beste für unsere Lösung. Haben da auch sehr krasse Unterschiede rausgefunden. Und das ist so der Kontext, warum ich auch an KI-Sachen so rangehe, weil ich einfach weiß, du kannst nicht A und B vergleichen einfach mal so. Das sind nicht die gleichen Produkte. Allein zwei Modelle oder zwei Ausrichtungen, verschiedene Daten, das verändert ganz, ganz viel. Und deswegen habe ich mich jetzt auch immer wieder dran gemacht und gesagt, okay, ich vergleiche jetzt zum Beispiel einfach mal, was macht ChatGPT, was macht Claude und was macht mein Local-Modell oder vier verschiedene Local-Modelle auf meinem Rechner, weil ich halt auch immer spannend finde, so will ich eigentlich alles irgendwo in irgendeine Cloud hauen, bei irgendeinem Anbieter, oder kann ich das lokal auch machen? Und spannend fand ich da, dass das die Ergebnisse sind.
Was testest du da vielleicht noch ganz kurz? Also was steckst du da rein? Geht's da um Programmierung? Geht's da um diese Probleme von technischen alles. Antworten oder ähnliches?
Alles. Witzigerweise fast alles. Also ich habe Dinge ausprobiert wie, schreib mir einen Lebenslauf, einfach weil ich es mal wissen wollte, weil überall die Rede ist, alle Lebensläufe sind nur noch KI-generiert. Ja, ist super einfach zu erkennen. Sieht man auf Anhieb, ob das selbst geschrieben ist oder nicht, egal welches Modell. Funktioniert aber sehr, sehr gut als Vorlage zum Beispiel. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich nicht sage, hey, schreib mir ein Coverletter oder sowas für diesen Job. Nehme ich als Vorlage, ändere den auf einen normal Englisch oder Deutsch ab, würde ich so machen. Welches Model du nimmst, fast schon egal. Die funktionieren alle sehr, sehr gut für solche Dinge. Dann habe ich halt mal Produktanforderungen verglichen. Sag mir, welches das effektivere Produkt ist. Nutzt das in der Gärtnerei, wenn ich Anschaffungen habe. Wir hatten jetzt letztens Beleuchtung für Jungpflanzen. Ist halt so ein komplexes Thema. Da musst du Dinge berechnen, räumliche Berechnungen anstellen für die Lichthelligkeit. Ja, klar kann ich das selber machen. Aber da brauche ich richtig viel Denkleistung. Habe ich mir gedacht, okay, ich frage jetzt einfach mal die KI, wie gut macht die das? Und da ist es halt so, das lokale Modell habe ich halt über LM Studio auf dem Mac jetzt hier. Ne? Einfach ein MacBook, neues 2025er, also jetzt nicht schlecht, aber es ist natürlich einfach ein normaler Rechner. Und dann habe ich da das Olmo 32B Think Modell genommen. Das ist ein richtig cooles, gerade ist sehr, sehr frisch. 32B Datensätze, also kann viel, hat guten Kontext. Das verirrt sich komplett. Das macht 15 Minuten nichts anderes, als sich in eine Schleife zu begeben, was es doch selber vergessen hat, nochmal Dinge zu berechnen, nochmal zu sagen, ich komme nicht klar. Während halt Claude irgendwie zum Beispiel nach einer halben Minute ausspuckt, was die Berechnung ist und damit echt gut lag. Klar,
Claude aber in der Cloud.
in der Cloud. Prompting ist ein Thema. Du musst natürlich einen guten Prompt schreiben dafür. Sonst funktioniert das auch nicht gut. Aber da fand ich dann so, ey, cool, funktioniert voll gut in der Cloud, weil da brauchst du halt Rechenleistung und schnelle Modelle, die echt super viel Kontext haben. Lokal funktioniert das überhaupt nicht. In den Coding-Modellen zum Beispiel funktionieren die lokalen Open-Source-Coding-Modelle relativ gut. Sind super schnell, teilweise viel schneller als irgendwie die Cloud-Dinger. Und vor allem, ich kann mir selber in den Kontext einstellen. Wie lang soll der sein? Wie viel soll er sich merken? Ich kann das Modell schnell wechseln und verschiedene Modelle vergleichen. Einfach ein anderes laden, nochmal den Prompt ausführen, fertig. Dadurch komme ich halt auch auf Lösungsfindungen, die oftmals viel mehr zum Abwägen irgendwie bereit sind und nicht so ein Copy-Paste-Ding sind. Das ist ziemlich cool. Thema Accessibility wiederum, wow. Das ist halt so ein Ding, alle schreiben jetzt wieder, ja, und die Automated Tools in der CI, die sind ja eh schon so gut. Und wenn ich jetzt noch irgendwie KI draufsetze, die können das ja alles, stellst du fest, die können voll viel, die können viel mehr als die Automated Tools. Je nach KI ist das aber ziemlicher Bullshit. Und vor allem ist es trotzdem einfach 20-40% von dem, was eigentlich an Issues da ist. Es sind immer noch eigentlich Coding-Modelle oder halt, letztlich sind es ja Language-Modelle. Es ist keine echte Intelligenz. Und keines dieser Tools bewegt einen Screenreader über die Seite und wertet das alles aus, um festzustellen, was die Accessibility-Problems sind, sondern alle gehen halt über den Interactive DOM, über den Code und gucken, ob sie irgendwo Probleme finden. Also klar, die finden Landmark-Probleme, falsch zugeordnete Relationen oder halt fehlende Relationen. Das funktioniert alles super. Viel besser eben als auch jetzt bei den DevTool-Geschichten. Die können sogar so ein bisschen smarte Teile auch beantworten, aber was halt trotzdem fehlt, ist zum Beispiel einfach, wenn du jetzt so einen Popover hast oder ein Toast oder solche Späßchen und da dann die Relation fehlt. Oder dass sozusagen das wirklich kein echter Modal-Dialog ist, sondern dass der Rest der Page interactive bleibt, das können die nicht abfangen. Das machen die einfach nicht bisher.
Könnte man für sowas nicht zum Beispiel so Computer-Use von Claude oder so verwenden? Das müsste doch dann eigentlich gehen mit, also dass man sagt, okay, sprich mal hier das echte,
ja,
keine Ahnung, JAWS oder wie die Screenreader dann heißen, genau, an.
Das könnte oder sollte eigentlich funktionieren. Das ist ja aber dann nichts einfach Triviales mehr. Also da musst du ja dann ganz genaue Anweisungen geben. Theoretisch musst du ja trotzdem auch einen Testpfad dafür haben. Also da sind wir dann eigentlich, ja, in der Liga Testing, QA. Und da finde ich das schon wieder geil. Also wenn du eh schon Playwright-Testing hast, ja, dann probier das doch aus, ob du solche AI-Tests auch noch mit reinnehmen kannst, um deine Testings zu verbessern.
Mhm.
Oder zu automatisieren, was halt bisher noch nicht ging, weil es zu aufwendig war. Dann ja, aber nicht mal schnell, gib mir so ein Report und ich weiß, was zu tun ist. Und vor allem, die können das ja nicht lösen, wenn sie es gar nicht erst rausfinden können.
Mhm. Ja, das ist total richtig. Ja.
Also Accessibility merkt man eben so wieder, das ist so ein Topic, das wird immer technisch dargestellt. Aber eigentlich sind die allermeisten Themen in der Accessibility, geht es um Verständnisfragen, um Zusammenhänge, Komplexe, die nicht eins zu eins aufschreibbar sind so. Oder wenn, hättest du handbücherweise für eine Webseite. Und da fehlt dann sozusagen deine AI auch, weil sie einfach das nicht kann. Das ist zu komplex und wie gesagt, es ist ein schematisches Denken, was die machen.
Mhm.
Wenn du das selber so machst, wirst du das gleiche Ergebnis mit einer AI hinkriegen. Also schlechter Audit oder jetzt auch ein Chrome DevTools Report. Ja, da ist die KI oft besser. Mhm. Aber wenn du gut bist in deinem Thema, dann funktioniert das immer besser und ist auch nötig, dann nimmst du das als Hilfestellung. Ich habe es jetzt ganz oft gemacht, ich lasse mir einen Report generieren von der KI. Das ist so meine Base. Und dann gucke ich selber.
Ein paar Sachen davon kann die KI vielleicht machen, ein paar davon sind vielleicht Abfall und bei wieder anderen musst du vielleicht selbst händisch eingreifen.
Genau.
Das finde ich nämlich, das wäre jetzt noch der Abschlusspunkt auch für mich gewesen, zu verstehen, wie verwendest du KI im Engineering, jetzt hast du es gerade schon gesagt, ein Stück weit, ne, Reporting. Gibt es denn auch sowas wie, ich lasse die KI jetzt Code für mich schreiben?
Ja, so ein bisschen. Ich habe jetzt verschiedene Dinge einfach ausprobiert. Also auch da nicht, weil ich es muss, nicht, weil ich es nicht selber schreiben kann, sondern einfach, weil ich mir dachte, hey, ich will einfach mal wissen, wie ist es gerade, auch immer wieder so einen Update-Stand zu kriegen. Ich habe das Ganze vor einem Jahr mal gemacht, da war das alles irgendwie überhaupt nicht hilfreich. Mhm. Ich habe mir jetzt immer mal wieder so für, ich habe ganz viele Kirby-Seiten, wo ich kleine Webseiten für mich selber, für Bekannte oder so, wo ich halt dann immer mal wieder auch so Ideen habe und so ein Plugin brauche oder einfach so ein bisschen Dinge, die eigentlich super easy als so Boilerplate-mäßig geschrieben werden. Und dann habe ich halt gefragt, ja, schreib mir doch mal ein Plugin, Anforderungen aufgelistet. Ah, schwierig. Eigentlich ein simpler Task. Super selbstbewusst kriegst du eine Antwort in kürzester Zeit und auch da wieder. Es ist völlig egal, ob es ein Local Model war oder ob es die Advanced Models von Claude jetzt waren oder von Google gerade. 90% super. Es hat halt trotzdem nicht funktioniert, so wie es sollte. Dann fragst du, ob sie es fixen können, dann ändern die wieder irgendwas, vergessen aber die Hälfte der Doku mit anzupassen und funktioniert hat es trotzdem nicht. Und dann setze ich mich eine Stunde hin und debug das Ganze und dachte mir so, hey cool, hätte ich echt auch in der Zeit selber schreiben können. Voll schade, weil sie eigentlich diese Grundstruktur richtig gut hingebracht haben und da hätte es mir super viel Zeit gespart. Zeigt mir aber wieder, ich kann das eigentlich so nutzen. Ich muss nur davon ausgehen, dass es eben nicht funktioniert. Dann spare ich mir nämlich Zeit. Dann muss ich nicht eine Stunde debuggen, sondern ich nehme das einfach als Base und schreibe selber oder ich versuche dann sozusagen selber nachzuvollziehen. Funktioniert das? Wenn nicht, Code löschen, selber schreiben den Part. Und dann ist das effektiv. Genauso, also Code Suggestions von Copilot, ja, die sind an. Das funktioniert auch relativ gut. Bei manchen Projekten hatte ich echt schon so den Eindruck, hey, jetzt schalte ich es gleich aus, weil es irgendwie jedes Mal nur Mist vorschlägt. Auch bei CSS merke ich halt, das ist echt immer alles so dieser Stack Overflow Boilerplate Code von Average Development. Also richtig cool ist das selten. Aber manchmal reicht das ja auch. Wenn es einfach schnell gehen soll oder ich passe es dann an. Also, keine Ahnung, die machen manchmal halt so, selbst bei Margins, irgendwelchen Mist, Oldschool-Sachen, verwenden Pixel statt EM, wenn ich halt gerade überall EM nutze. Das sind so Sachen, die ärgern mich dann. Aber trotzdem spare ich ja super viel Zeit dadurch, dass es einfach mal schnell dasteht und ich ja dann doch nur das kurz mal ändern muss.
Vielleicht ist das aber auch eine Frage des Toolings, ne? Welches Tooling verwendet man? Ja. Weil, also was du jetzt gesagt hast eben, ne, vor einem Jahr hast du das mal probiert, da war das Abfall, jetzt mal so gesprochen, ne? Heute, guck dir mal den Schritt an, den diese Tools gemacht haben. Ich habe so ein paar Tests ja auch gemacht zu verschiedensten Modellen und das ist, also es ist echt krass, was die leisten, ja. Und genau, man muss halt viel hin und her switchen. Du hast ja selber schon gesagt, du lässt die Sachen local laufen und guckst dir die letzten, also die neuesten Modelle an. Das ist schon, ist natürlich auch super cool. Und ich glaube, man muss halt so viel lernen, auch wie man Dinge tut. Eine Sache, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, finde ich total wichtig, dieses, ja, dann lösche ich halt Dinge. Dann mache ich es halt nochmal neu. Entweder mache ich es selbst oder jemand anderes. Und wenn wir selber unseren Code früher, oder so ging es mir zumindest, angeschaut haben und ich wusste, hier ist dieser Code. Ich lösche den besser nicht, weil da ist irgendwie was drin. Ich fix den Bug schon. Ich finde da schon raus, was da los ist. Ja, also wirklich dieses Löschen und Neumachen, das ist halt zumindest in meinem Kopf nie drin gewesen. Und jetzt mit AI ist es halt viel mehr dieses, auch Prompting-mäßig, ne, so wie, ja, dieses Feature, es soll X, Y und Z können. Lösch alles, was du dazu kennst und schreib's verdammt nochmal, also schreib's bitte nochmal neu. Ja, und das bringt so viel bessere Results, habe ich bei mir jetzt persönlich auch festgestellt. Und man muss sich halt davon lösen, dieses, es gibt etwas, es existiert etwas und es ist der heilige Gral. Nee, es ist einfach Abfall und bitte mach's einfach nochmal neu.
Genau, so. Also ich habe auch mal irgendwie von Replits und Web-App erstellen lassen, weil ich dachte mir so, hey, coole Idee, will ich haben. Ja, das, was rauskam, ich fand's total, ja, es hat halt einfach nicht dem entsprochen, was ich haben wollte. Das Anpassen war super umständlich dann, hat mich total genervt. Ich habe das Ding einfach wieder aufgegeben. Nichtsdestotrotz wäre es eigentlich eine gute Ausgangslage gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich beschäftige mich noch ein bisschen damit. Das gibt's. Für andere Dinge ist das cool. Verlassen würde ich mich nicht drauf, wie du das ja auch schon festgestellt hast. Du brauchst dann echt so deine Strategie im Prompting. Du hast ja diesen Vergleich mit den Tools für ein Produkt gemacht und hast festgestellt, du musst da echt super nacharbeiten, dem Tool nochmal sagen, hey, bau das nochmal neu, sei dir sicher, dass du alle Checks erfüllt hast und so weiter. Das fand ich jetzt in dem Fall einfach umständlich.
Ja.
Das zeigt mir halt schnell mal eben irgendwas reinschieben in die AI. Und dann kommt was Sinnvolles bei raus, das funktioniert nicht. Andersrum aber, das Prompting, so wie du dieses Beispiel ja auf deinem Blog online hast, das kann sich echt jeder mal irgendwie angucken, weil es so cool ist. Das zeigt halt, wenn wir sowas, also wenn ein PO Stories so schreibt, ne, mit diesen Anforderungen, ja, dann bauen wir auch coole Produkte, die funktionieren. Und dann haben wir ein Testing, was funktioniert und keine Regressions mehr drin, einfach weil die Anforderungen klar sind. Und genau so geht's bei diesem ganzen AI-Coding. Du brauchst Anforderungen, du brauchst eine klare Linie, dann funktioniert das voll gut. Cooles Thema, wir können da voll viel lernen. Wir müssen es aber auch lernen. Also man darf nicht ausgehen, ich tippe irgendwas rein und kriege eine sinnvolle Antwort, sondern wir müssen dieses Prompting lernen. Das gehört dazu und nur dann funktioniert es gut. Und dann können wir aber auch daraus lernen und sagen, okay, das lasse ich mir generieren. Oder aber, hey, meine Specification fürs Produkt, die war einfach nicht gut. Ich bessere nach. Und dann gehe ich nochmal ran. Und das schadet nie, egal ob AI oder nicht.
Ein sehr gutes Thema, was man bestimmt wieder weiter vertiefen kann. Aber wir machen jetzt an der Stelle mal den Deckel drauf und schließen das Thema AI ab. Ihr kennt ja all unsere Folgen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon zu diesem Thema. Hört die gerne mal nach. Und wir werden das Thema in den nächsten Jahren noch weiter auch tiefergehend behandeln. Da bin ich mir sehr sicher. Anselm, ich danke dir jetzt erstmal, dass du hier warst. Danke, dass du uns nochmal erklärt hast, wie kamst du eigentlich zum Software Engineering und was macht dein Leben gerade auch gut? Und ich fand es total schön zu hören, dass du dich so glücklich fühlst wie noch nie. Hast du so ähnlich, hast du es, glaube ich, gesagt, oder dir geht so gut wie noch nie. Und das ist echt was total Schönes zu hören. Ich hoffe, wir sprechen uns in ein paar Jahren hier im Podcast wieder und dann kannst du uns das Gleiche weiterhin berichten. Das würde mich echt freuen.
Ja, voll gern. Danke für die Einladung nochmal. Ein Anliegen hätte ich noch, wenn ich darf.
Sehr gerne.
Genau, wir haben jetzt ganz viel über Jobs und alles gesprochen. Es ist folgendermaßen, ich habe gerade kein Projekt mehr. Also mein letztes ist abgeschlossen und es tut sich gerade super wenig auf. Also wenn ihr irgendwas wisst oder Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schreibt mir gern. Wie ihr vielleicht jetzt wisst, also Frontend Engineering, Lead Engineering, Team Management, das sind so meine Stärken. Mir ist es relativ egal, was ich davon mache. Wichtig ist mir einfach, dass ich da einen Impact habe und mit dem Team gut zusammenarbeiten kann. Und lass uns einfach sprechen, wenn du eine Idee hast oder auch wenn du dir unsicher bist, wie ich reinpasse, ob das was für dich ist. Auch wenn es nicht klappt, gar kein Thema. Genau.
Ja.
Ansonsten danke dir, dass du mich eingeladen hast und
gerne.
Würde mich freuen, auch in ein paar Jahren wieder dabei zu sein. Genau.
Ich kann die Zusammenarbeit sehr empfehlen mit dir. Wir haben das ja über Jahre auch immer wieder praktiziert und ich fand das immer, es hat mich persönlich vorangebracht, ne, und die Teams auch, mit dir zusammenzuarbeiten. Von daher, ja, hoffe ich, dass ich da auch ein cooles nächstes Projekt auch findet. Klar, Markt im Moment schwierig irgendwie, das sehe ich auch und da geht's bestimmt auch bald wieder hoffentlich in eine andere Richtung. Aber wer da jetzt was weiß oder vielleicht auch mal eine Connection herstellen kann, gerne beim Anselm direkt melden oder bei uns. Wir können das auch gerne vermitteln. Anselm, danke nochmal. Den Leuten, die zugehört haben, sagen wir auch danke. Danke, dass ihr dabei wart. Für nächste Woche wissen wir noch gar nicht, was auf der Agenda steht. Da ist bei uns hier noch das Kästchen leer. Das vielleicht als kleiner Aufruf, wer sagt, hey, ich möchte gerne mal was hier im Podcast beitragen, meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach Gästen, die uns ein Thema näher bringen. Wisst ihr ja. Jo, und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Anselm.
Ciao.